Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler.
Wir sind uns jedes Mal ein bisschen fremd, als ob man sich noch gar nicht richtig kennt. Ich bin in deiner Stadt Tourist, der nie wirklich zu Hause ist, doch alles irgendwie besser als getrennt.
Die Wochen zwischendurch sind viel zu lang. Am Telefon, das macht uns nur noch krank. Ich kenne deinen Alltag nicht, und wenn du nicht darüber sprichst, bleibt er wie deine Sachen in meinem Schrank.
Ich sitze stundenlang im Zug und spür mit jedem Atemzug. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig. Und wo du warst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz.
Ich steh seit einer Stunde schon am Gleis. Die Hände sind am Kaffee eingeeist.
Freunde haben schon nachgefragt. Ich hab für heute abgesagt. Ich frage mich, ob uns das mal entzweit. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig. Und wo du warst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Und Sonntag sitz ich neben dir und weiß genau, das schaffen wir. Wir kriegen das schon hin. Und montags werd ich wieder wach. Und denk so oft darüber nach, weil ich nicht sicher bin.
Ich hasse unsere Liebe auf Distanz.
Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz.
Die Trennung macht mich wahnsinnig.
Und wo du warst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz. Und wo du fragst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz.
Revolverheld-Sänger Johannes singt von seiner Fernbeziehungserfahrung nicht mit Sängerin Antje Schomaker, sondern mit Freundin Anna. 4 Jahre Liebespendeln zwischen Hamburg und Köln, das, so sagen die beiden, spürbar an die Substanz ging. Jede Woche Abschiede am Bahnhof, gemeinsam einschlafen per Skype, Sehnsucht, Vorfreude und dann bloß kein Streit in den paar kostbaren Stunden zu zweit. Diese Gefühle kennen und leben viele Menschen nur allzu gut. Liebe auf Distanz. Warum Paare nicht zusammenleben, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und das möchten wir diskutieren mit Ihnen. Leben Sie selbst in einer Fernbeziehung oder haben Sie das schon mal getan? Wie haben Sie das erlebt? Welche Momente sind oder waren die schwierigsten und wie hat sich die Entfernung auf Ihre Beziehung ausgewirkt? Und welche Vorteile birgt das zeitweilige Getrenntsein vielleicht auch im Vergleich gegenüber Paaren, die permanent zusammenleben? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Und ich begrüße meinen heutigen Studiogast, der sich aus den unterschiedlichen Perspektiven schon lange intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Dr. Peter Wendel ist Einzel-, Paar- und Familientherapeut und Theologe und erforscht am Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft ZFG an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt seit fast 2 Jahrzehnten stabilisierende und destabilisierende Faktoren in Fernbeziehungen, Wochenendbeziehungen und für Expatriates, für Menschen in Auslandseinsätzen in Bezug auf Partnerschaft Familie und Beziehung. Er begleitet Paare und Familie vor, während und nach vorübergehenden Trennungen, unter anderem auch für die Deutsche Bundeswehr. Und er hat auch mehrere Bücher zu den Themen geschrieben. So auch das Standardwerk Gelingende Fernbeziehung entfernt, Zusammenwachsen im Herder-Faller. Guten Morgen, Herr Wendel.
Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Hallo.
Herr Wendel, der Ursprung Ihrer beruflichen Beschäftigung mit diesem Thema war eine eigene Liebe auf Distanz, richtig?
Ja, tatsächlich eine dreifach Betroffenheit, kann man sagen. Zum einen habe ich selbst 7 Jahre Fernbeziehungen geführt, Wochenendbeziehungen und auch über Kontinente hinweg. Zum anderen komme ich aus einem großen Industriestandort, wo Fernbeziehungen und Entsendungen von Mitarbeitern mir nichts, dir nichts für 2 Jahre eine Selbstverständlichkeit sind. Und ich habe selbst in der Familie und in der Umgebung erlebt, was das mit einer Familie, mit einem Paar macht, wenn man darauf nicht vorbereitet wird. Und die Vereinbarkeit Familie und Beruf und Work-Life-Balance waren damals keine so gängigen Begriffe, wie das heute Selbstverständlichkeiten sind. Und ein drittes war tatsächlich dann auch die Beteiligung der Deutschen Bundeswehr an Auslandseinsätzen, zu denen ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin und festgestellt habe, tatsächlich führen die in diesen 6 Monaten natürlich auch Fernbeziehungen und habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Und dieses spannende Thema hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.
Weil es da nichts gab damals, erstaunlicherweise, obwohl es so viele Menschen betrifft. Wie viele Menschen sind von dieser Konstellation betroffen in Deutschland?
Die Faustregel besagt, etwa jede 7. Beziehung ist mindestens über Jahre hinweg davon betroffen. Also wirkt tatsächlich jede 7. Beziehung lebt wohl eine Partnerschaft auf Distanz. Faktisch und statistisch ist es etwas schwieriger festzulegen. Ich würde behaupten, es sind tatsächlich deutlich mehr. Denn wir müssen berücksichtigen, wir können ja nur die erfassen, die in 2 unterschiedlichen Haushalten leben. Wenn man aber berücksichtigt, Außendienstmitarbeiter, Politiker, Leistungssportler, überhaupt Menschen, die unterwegs sein müssen, Piloten, Flugbegleitpersonal, die also während der Woche in Hotels, in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, die können wir gar nicht erfassen. Und deswegen, also mindestens jede 7. Beziehung, eine 2. Faustregel können wir sagen, etwa 25% aller Akademiker, die eine Hochschule verlassen, also jeder 4. Mensch sozusagen in Deutschland wird mindestens über Jahre eine Fernbeziehung oder Wochenendbeziehung führen.
Relativ viel ist das, ne?
Das sind sehr viele Millionen von Menschen in Deutschland, ja.
Aus den verschiedensten Gründen werden Fernbeziehungen geführt, wie das ganz konkret vor allem bei jungen Menschen aussieht. Dazu hat sich meine Kollegin Theresa Bucher umgehört.
Mein Mann lebt in Südafrika und ich lebe in Deutschland. Das ist wohl die größte Challenge unseres Lebens. Aber es ist schön, weil man macht es zusammen. Und wir sehen uns alle paar Monate und hoffen, dass wir bald zusammenleben können.
Ich führe eine Wochenendbeziehung. Wir sehen uns am Wochenende, manchmal unter der Woche einmal, aber sonst nur am Wochenende.
Meine Freundin wohnt in Spanien und ich hier in Deutschland. Wir sehen uns so ungefähr einmal im Monat, auch mal öfter, aber auch mal weniger oft.
Ich führe eine Fernbeziehung seit ungefähr 2 Jahren jetzt. Der Grund dafür ist, dass ich fürs Studium umziehen musste. Wir sehen uns ungefähr in einem Abstand von 2 bis 3 oder auch mal 4 Wochen, meistens dann von Freitag bis Sonntag. Selten auch mal über ein verlängertes Wochenende, wenn das passt, was aber nicht so häufig vorkommt.
Ich führe eine sehr schöne Fernbeziehung zwischen Essen und Köln. Wir sehen uns immer am Wochenende.
Also die Vorfreude ist natürlich immer mega, mega groß und man ist aufgeregt. Und wenn wir dann zusammen sind, ist halt wirklich so, als hätte man sich die ganze Zeit gesehen. Und irgendwann, wenn dann der Abflug quasi näher rückt, so ein paar Tage vorher, dann kriegt man schon so eine leicht negative Stimmung. Aber man versucht es halt zu unterdrücken, weil man möchte halt auch die letzten Tage genießen.
Also die Nachteile sind definitiv einfach die fehlende physische Nähe. Und natürlich ist die Kommunikation definitiv erschwert. Also zum Beispiel inhaltlich kann man natürlich alles über Telefon und WhatsApp oder so klären. Aber einfach diese emotionale Ebene, die man eben nicht hat, das ist auch in der einen oder anderen Situation spürbar.
Es geht, weil ich selber auch arbeite unter der Woche und sehr viel zu tun habe oder studiert habe. Also ist immer irgendwie was los. Aber es ist natürlich auch nicht so schön, weil man sich nicht jeden Abend sehen kann.
Es ist anstrengend, aber es lohnt sich, weil ich meine Freundin liebe.
Herr Wendel, das sagen Sie, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen einer Fernbeziehung, dass die Bilanz dann stimmt, ne?
Absolut, denn die Vorteile müssen die Nachteile, die unweigerlich da sind, unbedingt aufwiegen.
Und dass beide sich bewusst einig sind über diesen Punkt und noch über ein paar andere Grundlagen, richtig? Sie sagen so 4 Dinge, darüber müsste man sich einig sein.
Also ich würde von 4 Grundregeln sprechen, die darüber entscheiden, ob eine Fernbeziehung erfüllend geführt werden kann. Das erste, die beiden Partner müssen für sich klären, was ist die Motivation, warum führen wir überhaupt eine Fernbeziehung? Und beispielsweise, wenn sie alternativlos ist, ist es sehr viel leichter, langfristig zu führen. Beispielsweise der Pilot, ja, wer am Sonntag mit dem Partner Tatort gucken möchte am Abend, der sollte vielleicht keinen Pilot sich zum Partner suchen. Also die Motivation, der Sinn der Fernbeziehung, der muss geklärt sein zwischen beiden. Die mindestens genauso wichtige Grundregel ist, die beiden müssen eine zeitliche Perspektive für sich entwickeln. Wie lange soll das gehen und wie lange kann das so gehen? Das kann ein ganzes Berufsleben lang sein, aber in dem Moment, wo jemand von beiden die Vorstellung hat, ich möchte eigentlich mehr Nähe und ich möchte mal mit dir aufwachen, wird sehr schwierig und da braucht es einfach eine Tendenz. Wir können sagen, wenn nur die Karriere der Grund ist, hält die Fernbeziehung in der Regel etwa 2 bis 3 Jahre, dann ziehen die näher zusammen oder sie trennen sich in aller Regel. Ausnahmen bestätigen diese. Das dritte wäre eher ein Softskill. Fernbeziehungspartner müssen es schaffen, einen erfüllenden Alltag alleine zu kultivieren. Also wer sich zu Hause alleine abends langweilt, Freunde jetzt mal nicht berücksichtigt und soziales Netzwerk sozusagen, aber wer nicht gerne alleine ist ohne seinen Partner, ist weniger fernbeziehungsgeeignet, noch nicht ungeeignet. Und etwas, worüber sicherlich heute noch zu sprechen kommen, ich hatte bei den Hörern den Eindruck, es waren doch eher junge Stimmen, die Lebensphasen. Es ist ganz, ganz entscheidend. Habe ich einen Kinderwunsch? Gehen die Kinder aus dem Haus? Haben wir keine Kinder? Lernen wir uns erst kennen auf die Ferne oder sind wir gewohnt, zusammen zu wohnen und trennen uns dann erst? Also die Lebensphase ist ganz elementar. Unter diesen 4 Gesichtspunkten, auf die wir sicherlich noch eingehen können, entscheidet sich, wie gut das funktioniert.
Wir haben jetzt erstmal mit den Jungen angefangen, aber tatsächlich ist es ja so, dass auch gerade in älteren Semestern, in älteren Generationen, in älteren Lebensphasen oder in späteren Lebensphasen sehr, sehr viele Menschen dann auch noch getrennt leben. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch zu, denn am Telefon ist jetzt Vassili Gerassimis, Profimusiker, Cellist, der in einer Fernbeziehung lebt mit Alina in Moskau. Hallo, guten Morgen, Herr Gerassimis.
Ja, guten Morgen.
Haben Sie zwei irgendwann auch bewusst so eine Bilanz gezogen oder mal so abgewogen, die Punkte, die Herr Wendel gerade beschrieben hat?
Nee, ich denke, also wir haben es jetzt nicht irgendwie theoretisch irgendwie abgearbeitet. Man muss ja dazu wissen, dass wir uns in Berlin kennengelernt haben. Alina war als Touristin zu Besuch zusammen mit ihrer Freundin und ganz zufällig auf einer Salsa-Party, auf der ich auch war. Und dann haben wir uns dort verliebt und so schnell wie man sich verliebt hat, so schnell hat man sich ja aber dann am die Wege sich schon wieder getrennt und nur weil die Freundin irgendwie darauf verstanden hat, dass ich die Telefonnummer bekomme und hat sie dann tatsächlich auf eine Serviette geschrieben.
Wie im Film.
Also ja, wirklich wie im Film ist es dazu überhaupt gekommen, dass wir dann doch nochmal dann getroffen haben und ich auch irgendwie diese ganz verrückte Idee hatte, dass ich dann die Telefonnummer hatte, da hatte ich so gedacht, okay, ja, was soll ich jetzt hier schreiben? Wird sie dann überhaupt darauf reagieren? Weil ich hatte so den Eindruck, bei ihr besteht gar nicht so das Interesse oder man weiß es halt nicht so ganz genau, ne? Und dann habe ich diese verrückte Idee gehabt, dass ich ihr einfach so eine WhatsApp-Nachricht schicke mit einem Lied, wo ich einfach nur singe, I wanna have a date with you.
Haben Sie voll und alles ausgepackt, was der Musiker zu bieten hat?
Ja, also wirklich, also auch irgendwie auch sehr kurios, weil ich sowas, obwohl man das jetzt meint, als Musiker macht man das doch ständig, war das zum ersten Mal, dass ich sowas überhaupt eingesetzt habe, so dass man jetzt als Musiker solche Möglichkeiten halt hat. Und von da an haben wir uns dann immer wieder ja dann irgendwie getroffen. Die 2 Wochen, die sie halt in Berlin war, sie eigentlich nur 3 Tage, aber sie haben so eine Europatour gemacht. Und ich bin dann irgendwann auch nochmal durch den Zufall, dann konnte ich die da nochmal in Prag besuchen. Und also wir haben uns dann peu à peu gesehen und dann musste sie aber letztendlich ja dann wirklich nach Moskau zurückfliegen.
Das alles war vor einem Jahr, ne?
Das war alles vor einem Jahr. Und dann haben wir uns viel geschrieben und so. Und aber es war halt immer die Frage, ja, wie sollen wir das, also ich meine, sie lebt in Moskau, sie studiert dort, ich lebe hier und die Liebe war dann nämlich stärker, also es gab dann so 2 sehr wunderschöne Nachrichten, die wir uns hinterher geschrieben haben, also wirklich so fast schon Buchlänge.
Und dann haben Sie entschieden, dass sie es einfach versuchen.
Dass wir es versuchen, ja, genau.
Wie oft sehen Sie sich jetzt?
Ein bis 2 Monate, also ja, ungefähr. Also einmal im Monat oder alle 2, 1,5, so ungefähr, ja.
Und um diese Sehnsuchtszeit dazwischen zu überbrücken, haben Sie, Alina, ein eigenes Stück komponiert und geschrieben. Das haben wir, Love Travels. Da hören wir mal ganz kurz rein.
My girl knows this, I exist in two places, here and wherever, you are breathing. I love you more than the 4-hour trip that lies between us, it's from within. Yes, love does travel. Ours also did. Yes, love does travel, and ours also did. Yes, love does travel, and ours also did. Yes, love does travel, and ours also did.
Die Liebe reist. In welcher Verfassung, in welcher Situation haben Sie das geschrieben?
Das habe ich geschrieben 4 Tage vor Ihrem Geburtstag im Januar. Und also ich hatte, ja, also ich...
Sie hatten Sehnsucht.
Ich hatte Sehnsucht und dann haben wir uns ja noch, also ein paar Tage, ja, einen Tag vor meinem Geburtstag haben wir uns ja dann auch gesehen und genau und ja, also da, ich hatte davor schon auch schon mal irgendwie die Idee, ja, es wäre doch irgendwie schön, das mal auch so, ja, ein Lied zu schreiben oder so, das habe ich auch noch nie gemacht.
Aber da waren dann die 2 Monate Trennung schon wieder verschmerzt, wenn man so ein Stück kriegt, nehme ich mal an. Haben Sie den Eindruck, dass diese Trennung mit den damit verbundenen intensiven Gefühlen bei Ihnen künstlerisch, kreativ irgendwas auslöst, auch als Musiker? Die Gefühle, die Sie da haben?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil, ja, also es ist halt... schon nicht einfach, also manchmal, also weil man, diese Nähe fehlt halt dann doch. Ich meine, ich habe das Glück, dass wir mit den neuen Technologien halt über Skype und so kann man sich ja sehen und das macht schon sehr viel aus, aber dieses wirklich sich an den Arm nehmen können und so, das fehlt leider ja total. Und da ist auch Musik gerade jetzt für mich halt ein auch immer wieder ein schöner Post.
Sie kommen ja gerade frisch aus Moskau. War es wieder schwer, da wegzufahren?
Ja, also das Gute ist, meistens wissen wir immer, wann wir uns das nächste Mal wieder sehen. Also sie kommt jetzt tatsächlich nächste Woche am Mittwoch. Also,
ach, dann ist es nicht so lange.
Es ist wirklich jetzt nur 2 Wochen, die wir uns nicht sehen. Also und dann bleibt sie sogar eine ganze Woche hier und...
Und Sie wollen jetzt sogar zusammenziehen, richtig?
Ja, wenn das klappt. Also was halt wirklich toll ist, dass sie wird nach Deutschland kommen im Herbst, um ihr Studium hier weiterzuführen. Was man natürlich nicht ganz steuern kann, wo an welche Universität sie kommen wird. Also in welcher Stadt. Wir hoffen natürlich, dass sie nach Berlin, dass es klappen wird. Allerdings weiß ich bei mir jetzt auch wiederum nicht, ich suche zurzeit auch eine Orchesterstelle.
Das heißt, es ist noch nicht so richtig klar, ob Sie dann auch zusammen
leben
können. Ja, es kann
auch sein, dass ich irgendwo in München lande oder in Leipzig oder wer weiß. Und genau, aber erstmal planen wir, also, dass wir uns doch irgendwie in Berlin zusammenfinden können. Und
dann
Deutschland ist schon mal ein bisschen
Deutschland
näher.
Ist schon mal gut. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Glück, dass es klappt mit Berlin. Ja, und vielen Dank, dass wir Sie mit Ihnen sprechen konnten, Herr Gerasimis.
Ja,
alles
sehr
Gute
gerne.
Ihnen.
Ja, danke Ihnen auch.
Liebe auf Distanz, warum Paare nicht zusammenleben, darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Wir sind gespannt auf Ihre Fern- und Wochenendbeziehungserfahrungen, Ihre Erlebnisse und Beobachtungen, meine Damen und Herren, in allen Altersstufen, nicht nur in den jungen Jahren. Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen, auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich verabschiede Sie in die Nachrichten mit einem Zitat des chinesischen Philosophen Lao Tzu, der sagte, die Entfernung ist für die Liebe wie der Wind für das Feuer. Das Starke facht er an, das Schwache bläst er aus. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Liebe auf Distanz. Warum Paare nicht zusammenleben?
Wir sehen uns heute Abend endlich wieder. Doch wieder mal nur über Skype. 10.000 Kilometer Zeitverschiebung. Manchmal schwer, doch ganz egal, weil alles bleibt, so wie es immer war und so wie es ist, ist es für immer. Stundenlang haben wir heute schon geredet. Keine Sorge, die mein Herz nicht mit dir teilt. Kann nicht mal eben zu dir fliegen, doch du weißt, mein Ohr ist Tag und Nacht allzeit bereit. So wie es immer war und so wie es ist, ist es für immer. Hier und da und dort, du bist überall, trägst mich mit dir fort, ich werd immer bei dir sein. Von Mannheim bis New York, bei Regen, Sturm und Wind, hab ich keine Angst, weil wir zusammen sind.
Ob über Weltmeere hinweg, zwischen Städten im selben Land oder Straßenzügen in derselben Stadt, ob freiwillig oder erzwungenermaßen, ob zu Beginn eines Paarlebens oder in späteren Jahren, Fernbeziehungen gehören zum Leben vieler Menschen dazu. Und darüber möchten wir heute in der Lebenszeit weiterreden mit unserem Fernbeziehungsexperten, Therapeuten, Theologen, Berater und Buchautoren Dr. Peter Wendel. Und mit Ihnen, meine Damen und Herren, welche Erfahrungen haben Sie mit der Liebe auf Distanz? Kennen Sie das Leben in einer Fernbeziehung? Wie erleben Sie das? Was ist daran die größte Herausforderung? Und was sind dabei die entscheidenden Punkte für ein Gelingen? Worauf sollte man achten? Welche Chancen und Vorteile kann es auch haben, nicht mit dem Partner immer zusammen zu wohnen? Erzählen Sie uns davon, auch gern anonym, unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Wendel, wir hatten vor den Nachrichten den jungen Musiker, der seine Partnerin kennengelernt hat, die aber dann erstmal angefangen haben sozusagen mit der Fernbeziehung. Wie unterscheidet sich das von Beziehungen, die zusammen sind und dann aus beruflichen Gründen auseinandergehen müssen?
Ja, relativ schlicht gesagt könnte man es zusammenfassen. Ein Paar, das Nähe gewohnt ist, ist eingespielt in den Alltäglichkeiten, hat ein höheres Vertrauen vielleicht ineinander, ist geborgen. Das heißt, wenn die auseinandergehen und die Stimme ist mal am Telefon anders, dann muss das nicht gleich eine große Erschütterung bedeuten. Andererseits sind natürlich Kommunikationsstrukturen etwas eingespielt und dann muss man sich komplett neu aufstellen. Man ist die Nähe gewohnt und muss die Ferne lernen. Wohingegen das Paar, das sozusagen zusammenziehen möchte oder aus der Ferne das ist, ist offener, was Kommunikationsstrukturen betrifft. Aber das Vertrauen ist beispielsweise noch nicht so eingespielt. Es fehlen einfach Lebensjahre, es fehlt Lebenszeit, es fehlen Erfahrungen in Krisen unter Umständen. Und so bringt beides eine gewisse Offenheit mit sich sozusagen. Die einen müssen die Nähe lernen, die anderen müssen die Ferne lernen.
Beide müssen auf jeden Fall was lernen. Ja. Am Telefon verbunden sind wir jetzt mit Eckhard und Gabi Müller. Die beiden leben eigentlich nicht zusammen, aber im Moment hören Sie uns gemeinsam auf einen Campingplatz in der Nähe von Wien. Richtig? Sie machen Urlaub.
Ganz genau. Guten Morgen.
Guten Morgen. Aber wenn Sie zu Hause leben im Rheinland, dann leben Sie in getrennten Wohnungen und zwar ganz bewusst. Und das, obwohl diese Wohnungen nur ein paar Kilometer voneinander entfernt liegen. Warum?
Das hat sich bei uns eigentlich mehr oder weniger ergeben, weil wir, als wir zusammengekommen sind, gerade beide Beziehungen erst hinter uns hatten, kurz davor, und da sehr vorsichtig mit unserer Beziehung umgegangen sind, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, wir waren nicht so bereit, zusammenzuziehen innerhalb kürzerer Zeit. Und da wir aber beide aus den vorhergehenden Beziehungen auch so ein bisschen Kapital hatten, was wir ganz gerne in der Immobilie umgesetzt hätten, haben wir uns letztendlich dazu entschieden, dann getrennte Immobilien zu erwerben. Und ja, weiter dann in der Form auch zu leben.
Und wie hat sich das dann gestaltet? Wie lang war das? Wie lang leben Sie schon so in den getrennten Wohnungen, aber zusammen?
Also wir sind zusammen seit Ende 2002. Und die getrennten Wohnungen als Eigenimmobilien haben wir seit 2005 ungefähr. Meine Frau konnte ein bisschen früher in ihre Wohnung, ich musste mein Haus noch umbauen.
Also fast 20 Jahre schon, also sagen wir mal 17 Jahre, ne, die Sie das machen.
Ja, genau.
Wie gestalten Sie dann den Alltag? Wann entscheiden Sie darüber, zusammen zu sein oder eben getrennt zu sein in Ihren Wohnungen?
Also wir haben eigentlich mittlerweile zumindest einen sehr festen Rhythmus. Das heißt, wir sind an den Wochenenden immer in meinem Haus, weil das eben ein Haus mit Garten ist. Meine Frau hat eine Eigentumswohnung mit Balkon. Und insofern sind wir im Regelfall an den Wochenenden bei mir. In der Woche bin ich an einem Abend bei meiner Frau. Wie gesagt, wir haben ja keine große räumliche Entfernung. Es war auch in den ersten Jahren unserer Beziehung so, dass wir uns auf der Arbeit auch täglich gesehen haben. Insofern hatten wir auch darüber den Kontakt. Das ist mittlerweile zwar nicht mehr so, weil wir an getrennten Dienststellen arbeiten, uns also auf der Arbeit nicht mehr sehen, zumindest nicht täglich. Und
was war der Grund dafür, nicht irgendwann zu sagen, Sie haben ja dann, glaube ich, sogar geheiratet, ne, hatten Sie gesagt. Der Grund zu sagen, wieso sollen wir zwei Wohnungen bezahlen, lass uns doch zusammenziehen, hat das dann auch was mit dem Gefühl von Freiheit und Unverbindlichkeit zu tun oder hat sich das einfach so bewährt?
Also Unverbindlichkeit sicherlich nicht. Also unsere Beziehung würde ich mal bezeichnen als eine feste, wie jede feste Beziehung, die dann auch in der Heirat mündet, so fest sie denn sein kann. Meine Frau hat auch ein Kind in die Ehe und in die Beziehung gebracht. Den Pascal, den ich mittlerweile auch adoptiert habe. Also von daher ist da schon Verbindlichkeit, soweit man sie denn haben kann, auch emotional gegeben. Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir ziehen konkret zusammen. Das wird dieses Jahr auch der Fall sein. Und insofern wird unsere Beziehung dadurch auch eine Änderung jetzt dann noch erfahren.
Warum ziehen Sie jetzt zusammen?
Kann ich gar nicht an einer konkreten Entscheidung oder an einem konkreten Zeitpunkt festmachen. Eigentlich war es für uns seit langen Jahren klar, dass wir irgendwann zusammenziehen werden. Das war sowohl unausgesprochen als auch ausgesprochen für uns eigentlich immer Bestandteil unseres Lebensentwurfs. Also das stand nicht in Zweifel. Wir haben nie kategorisch ausgeschlossen, zusammenzuziehen. Das bezog sich eher auf die ersten, ich sag mal, vielleicht 5 oder 6 Jahre oder so. Und danach stand das eigentlich immer im Raum, dass wir es irgendwann machen werden. Das war dann eher den Zeitpunkt dann zu finden.
Und die Feuertaufe auf dem Campingplatz haben Sie ja jetzt auch schon bestanden. Vielen Dank.
Genau, unsere Urlaube haben wir immer schon gemeinsam natürlich verbracht. Ne?
Vielen Dank für das Telefonat. Schönen Urlaub Ihnen noch.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. LAT, Living Apart Together, getrennt zusammenleben, das wird überhaupt nicht selten praktiziert, ne?
Na, man muss fairnesshalber sagen, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, das muss man sich schlicht und ergreifend leisten können. In einer Stadt wie Hamburg, Frankfurt oder München wird es sehr schwierig werden, wenn Menschen mit dem entsprechenden Gehalt zwei Wohnungen erhalten wollen. Aber grundsätzlich ist das etwas, was ich eine ganze Menge abgewinnen kann. Und ich erlebe das bei den Paaren, die ich begleiten darf, sehr häufig vor allen Dingen bei denjenigen, die schon in Anführungsstrichen ein Leben gelebt haben. Also jemand, der verwitwet ist, Patchwork-Familien nach einer Trennung, nach einer Scheidung. Da ist es sehr viel schwieriger, sofort zwei Familien, zwei Leben ineinander zu schmeißen.
Die Kinder gehen ja auch zu Schulen.
Unter Umständen auch die Kinder, aber auch selbst wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn es keine Kinder gibt, ist es eine Zeitfrage, ist eine wunderbare Möglichkeit, zusammenzuwachsen sozusagen mit Zeit. Aber man muss es sich leisten können. Und wir haben ja auch gerade wunderbar gehört, letztlich strebt man dann doch eher nach Nähe als nach Distanz. Andererseits finde ich es auch wunderbar, nach 20 Jahren noch zu sagen, zu dir oder zu mir, also mit einem Lächeln, das ist ja schon auch eine ganz schöne Lebensform, aber man muss es sich leisten können.
Matthias Bauer hat aus der Eifel geschrieben, nach einer eher klassischen Ehe mit folgender schmerzhafter Scheidung leben meine Frau und ich heute bewusst eine Beziehung mit getrennten Wohnorten ca. 50 Kilometer voneinander entfernt. Niemand versucht, den anderen zu dominieren, seine Bedürfnisse auf Kosten des anderen durchzusetzen oder sie hintanzustellen. Es ist eine glückliche Beziehung, die beiden entspricht. Und dazu passt auch unsere nächste Hörerin, Doro Struckmeier-Schubert aus Frankfurt. Guten Morgen, Frau Struckmeier-Schubert.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen ist das ähnlich, richtig?
Ja, ähnlich und auch wieder ein bisschen anders. Nach 17 Ehejahren hatten wir uns getrennt und dann auch tatsächlich die echte, wirkliche juristische Scheidung vollzogen. Und waren aber immer in zwei Wohnungen, die unmittelbar in der Nähe waren. Und wir haben auch den Kontakt nicht verloren, Gott sei Dank. Und es war dann auch sehr bald doch wieder eine freundschaftliche Beziehung, bei der man dann sich den Briefkasten geleert und die Blumen gegossen und sowas hat und dann wieder Opernabo zusammen und so. Und nach 8 Jahren haben wir dann beschlossen, doch wieder zu heiraten. Aber wir haben die beiden Wohnungen behalten. Und das hatte auch insofern einen positiven Effekt. Mein Mann wurde dann Parkinson-krank und ich war in der unmittelbaren Nähe, aber jeder konnte seine Selbstständigkeit, die natürlich in den Trennungs- und Scheidungsjahren auch gewachsen war, nochmal wieder neu. Man hat sich selbst persönlich nochmal wieder weiter und anders entwickelt und diese Individualität konnte dann jeder weiter leben, aber man war in der unmittelbaren Nähe fürs Helfen. Und ich hatte habe eine kleine Erdgeschosswohnung, sodass auch die Überlegung war, wenn der andere mal nicht mehr in den dritten Stock kommt, dass man dann im Erdgeschoss doch Quartier beziehen kann, viel unkomplizierter. Dazu ist es nicht gekommen, aber es war so eine Option im Hinterkopf, ja.
Herr Wendel, ist das was Sie öfter erleben?
Naja, tatsächlich, dass sich jemand scheiden lässt und wieder zueinander findet, da freut sich der Theologe in mir natürlich, aber das ist nicht der ganz klassische Weg. Aber einfach diese Freiheit, sich zu lassen, man muss ja auch durchaus über die Vorteile der Fernbeziehung auch sprechen. Und das bedeutet einerseits Freiheit, auch Freiraum für die Verwirklichung, für den Beruf, für Persönliches. Das ist ja klassisch in der Scheidungsforschung oft etwas, dass wir sozusagen in der Nähe uns aufgeben, kein Raum mehr bleibt, wenn man sich trennt. Das ist ja wunderbar da. Und ein Kollege spricht von der Verstärkererosion. Also alles, was ich jederzeit zur Verfügung habe, verliert automatisch auch ein bisschen an Wert. Wir sehnen uns in der Fernbeziehung nach Alltag und gleichzeitig diejenigen, die sich trennen, geben als Grund oft diese Veralltäglichung an, dass also die Lebendigkeit fehlt. In diesen Spagat sich zu verwirklichen, das ist eine ganz große Chance, aber auch hier greift natürlich ineinander wieder die Lebensphase, wie die Hörerin sehr schön beschreibt, Verantwortung füreinander übernehmen zu können, gerade in den Leidenszeiten des Lebens oder in den schwierigen Zeiten, erfordert halt sehr, sehr häufig einfach auch eine körperliche Nähe, dass ich da sein kann. Wir Menschen möchten den Partner dann haben, wenn es mir besonders schlecht und besonders gut geht, das macht ja auch die Qualität einer Beziehung auch aus und dann wird die Fernbeziehung einfach zur Herausforderung, gerade wenn so eine elementare Krankheit auch auftritt, dann wird die Ferne auch zur Belastung, die es dann einfach zu verringern geht und Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Frau Struckmeier-Schubert, wenn Sie sagen müssten, was ist das der größte Vorteil daran, dass Sie getrennt leben jetzt? Was würden Sie sagen?
Das ist jetzt auch, wir leben weiter getrennt. Mein Mann ist inzwischen im Pflegeheim, aber erst seit ganz kurzer Zeit. Aber der Vorteil war, dass man dann eine Rückzugsmöglichkeit hat, wenn sozusagen auch, sei es durch die Krankheit oder andere Dinge, man sagt, so jetzt ist gerade mal gut, es reicht jetzt, aber dann wieder aufeinander zugehen kann, wenn man es wieder möchte. Und auch gemeinsam Dinge unternehmen kann und dass man da ist, wenn man gebraucht wird und einen kurzen Weg hat. Das war bei uns Gott sei Dank möglich. Aber die Möglichkeit für mich persönlich, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, sage ich, die Möglichkeit auch eines Rückzugs war. Ja.
Ganz klassisch auseinandergehen zu können. Gerade wenn man von den Wochenendbeziehungen spricht, ist ja häufig so dieses Hamsterrad zwischen Abschied und Wiedersehen sozusagen, sich zu verwirklichen. Und nicht umsonst haben wir sehr viel auch geforscht, was macht es mit Fernbeziehungspaaren, wenn die wirklich zueinander ziehen, weil die eben unter anderem ein zentraler Punkt ist, sie lernen es auch ganz klar damit zu planen, dass der Partner am Montag oft auch abreist. Und dann habe ich auch wieder Zeit zum Durchatmen und kann vielleicht die ein oder andere schlechte Eigenschaft durchaus auch besser tolerieren. Wohingegen, wenn ich dann wirklich zusammenziehe, dann weiß ich so, jetzt ist es ein Ort, den wir zu einem gemeinsamen schaffen müssen sozusagen. Das ist vielleicht vergleichbar dann mit der Zeit, wenn die Verrentung oder Pensionierung ansteht und man sozusagen wirklich in einer neuen Lebensphase auch sehr eng miteinander leben muss und
darf. Es gibt wahrscheinlich keine Zahlen darüber, wie viele Paare sich in Fernbeziehungen trennen und wie viele Paare direkt zusammenleben.
Na, jedenfalls können wir ganz klar sagen, dass sich Fernbeziehungspaare, bei denen die Sinnhaftigkeit stimmt, also die Grund- und die Motivationsfrage geklärt ist füreinander und es keinen echten Verlierer gibt. Häufig gibt es ja einen Verlierer, der eigentlich oder Verliererin, die sagt, ich wünsche mir eigentlich mehr Nähe, aber mit dir geht's halt nicht anders. Wenn die Sinnhaftigkeit geklärt ist und die Motivation, dann ist die Scheidungsquote von Fernbeziehungspaaren auf keinen Fall höher. Wir müssten bedenken, dann würden alle Soldaten, alle Piloten, alle Außendienstmitarbeiter, Politiker, Leistungssportler, die müssten alle viel höhere Scheidungsquote haben. Das ist tatsächlich nicht der Fall.
Vielen Dank nach Frankfurt, Frau Struckmeier-Schubert. Danke Ihnen. Bei der jungen Frau, zu der wir jetzt telefonisch schalten, ist jetzt noch nachtschlafende Zeit, denn wir telefonieren jetzt nach Bolivien zu Luisa, die sich extra für uns den Wecker gestellt hat. Guten Morgen, Luisa.
Guten Morgen.
Sie klingen ganz wach, da bin ich glücklich. Sie sind nach dem Abi im März in Berlin aufgebrochen zum freiwilligen sozialen Jahr nach Bolivien. Und das finde ich spannend, Sie haben sich bewusst mit Ihrem Freund gemeinsam dazu entschlossen, keine Fernbeziehung zu führen und haben sich getrennt, obwohl es die große Liebe war. Warum?
Genau, also bei uns war das eine ganz spezielle Situation, dadurch, dass er auch selber nicht mehr in Berlin studiert hat. Wir haben uns tatsächlich sogar in der Klasse kennengelernt, also kannten wir uns schon ganz, ganz lange. Allerdings ist er dann im Oktober aufgebrochen, oder nee, im September sogar, Anfang September, und hat in England studiert. Und deswegen hatten wir praktisch schon ein bisschen Vorübungen, wie so eine Fernbeziehung bei uns aussehen würde.
Und das sah nicht so gut aus.
Und das war ja auch nur eine Stunde. Also auf jeden Fall komplizierter, als wenn man am selben Ort ist. Das ist natürlich klar. Aber es kommt immer auf die Person drauf an. Und bei mir war es auch einfach so, dass ich nicht so gerne schreibe. Und dann war es auch kompliziert, weil er nicht immer WLAN hatte. Und ohne WLAN geht ja heutzutage nicht mehr so viel.
Also man könnte ja meinen, dass eigentlich heutzutage durch Skype, durch WhatsApp, dass das einfacher ist, ne, eine Fernbeziehung zu führen. Aber mit dem WhatsApp ist auch immer sehr missverständnisträchtig, oder?
Genau, das könnte man wirklich meinen. Das ist auch bestimmt in vielen Punkten so. Aber andererseits ist es dann auch so, dass man ganz schnell Nachrichten schicken kann. Und man überlegt nicht so lange, was man jetzt sagt, was man schreibt. Und eben wenn man schreibt, dann hört man natürlich nicht die Betonung, wie es klingt. Und dann kann es total falsch rüberkommen. Und dadurch können halt wirklich Kommunikationsprobleme entstehen.
Ist Ihnen das schwer gefallen, so zu entscheiden, sich wirklich bewusst zu trennen? Haben Sie da viel diskutiert?
So viel haben wir da wirklich nicht diskutiert. Das war uns eigentlich beiden ziemlich bewusst, weil es für mich schon ganz lange klar war, dass ich dieses Auslandsjahr machen werde nach dem Abitur. Und für ihn war es auch schon ganz lange klar, dass er nach England ziehen wird zum Studieren.
Und wollten also, Sie sich auch so eine gewisse Freiheit irgendwie offen halten, dass Sie da nicht die ganze Zeit denken und sehen? Oder was war der Hintergrund dafür, dass Sie so entschieden haben?
Ja, genau. Praktisch, das war der Hintergrund. Mhm. Und dann hatten wir halt diese Probezeit und dann haben wir gemerkt, dass es einfach nicht wirklich was für uns ist.
Bereuen Sie das ein bisschen manchmal? Oder haben Sie den Eindruck, war die richtige Entscheidung?
Nein, ich habe eigentlich wirklich den Eindruck, das war die richtige Entscheidung. Für mich schon, auf jeden Fall.
Prima, ich gebe das mal weiter an den Experten hier. Vielen Dank, Luisa, und weiter schlafen jetzt. Danke, dass wir anrufen konnten.
Kein Problem, Dankeschön.
Die erschwerte Kommunikation, Herr Wendel, per WhatsApp oder Co., das war ja schon zu Beginn unserer Sendung, in unserer Umfrage ein Thema. Dabei könnte man es ja meinen, dass in den Zeiten von digitaler Kommunikation eigentlich heute einfacher ist als früher.
Also man muss zwei Dinge berücksichtigen. Tatsächlich die Kommunikation in Echtzeit, wie wir es ja nennen, sozusagen, dass ich wirklich nicht einen Brief schreibe, wie ich das noch erlebt habe, der dann zwei Wochen später ankommt und eigentlich schon alles anders sein kann. Die Kommunikation in Echtzeit erleichtert die Bereitschaft, eine Fernbeziehung einzugehen. Und sie erfüllt ja eine ganz wesentliche Kompetenz, die dafür entscheidend ist, ob ich es als erfüllend erleben kann, nämlich ich kann austauschen, um zu wissen, wer steht da am Freitag vor der Tür, was hat er oder sie erlebt, was hat sie belastet, um das nicht alles aufholen zu müssen am Freitag, Samstag, Sonntag eventuell oder bei einer längeren Trennung sogar sozusagen unmittelbar. Aber die Hörerin hat ja ganz klar auch schön beschrieben, in dem Moment, wo das Gerät aus ist und wenn ich mich nicht so gut mitteilen kann in der Ferne, ist halt der Partner nicht da, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht. Also alles, was mit Körperlichkeit zu tun hat, mit Verbundenheit, mit Erotik, mit jemanden in den Arm nehmen können, mich anlehnen, miteinander einschlafen können, das sind ja wichtige stabilisierende Faktoren, die sind eben trotzdem nicht gegeben. Und trotzdem, die Bereitschaft, eine Fernbeziehung einzugehen, ist eher zu Beginn und im Zenit der Karriere größer. Und dann ist es wieder eine Lebenszeitfrage sozusagen, weil es einfach perspektivisch ganz entscheidend ist. Sie hat ja auch schön beschrieben oder ganz klar beschrieben, mein Partner kann sich so nicht so gut mitteilen oder ich kann mich nicht so gut mitteilen und dann wird es nicht funktionieren. Ich muss mich während der Woche austauschen, um dann beim Wiedersehen zueinander zu finden. Und eine Kleinigkeit sozusagen, die auch wir vielleicht noch besprechen können später, es ist ein wichtiger Unterschied, ob ich eine Wochenendbeziehung führe und mich regelmäßig im Hamsterrad sozusagen zwischen Abschied und Wiedersehen zueinander gewöhnen kann oder ob es ein Projekt ist, das vielleicht über 6 Monate oder 2 Jahre geht. Das sind viele Ähnlichkeiten, aber doch große Unterschiede.
Da kommen wir gleich noch zu, denn jetzt wartet in der Leitung schon Andrea Kiefner, die sich dafür entschieden hat, eine Wochenendbeziehung oder eine Fernbeziehung zu führen mit einem guten Ausgang. Guten Morgen, Frau Kiefner.
Hallo.
Sie kommen aus Brasilien, aus Rio und haben da Ihren jetzigen Mann kennengelernt und hatten eine lange Fernbeziehung, oder?
Genau. Nach etwa 7 Jahren waren wir zusammen, bevor wir uns entschieden haben, uns zu heiraten.
Wie oft haben Sie sich dann gesehen in der Zeit? Das ist ja eine Entfernung.
Ja, das war sehr weit weg. Ne? Wir sagen eine transatlantische Beziehung. Und das war so, dass wenn ich Urlaub bekommen habe von meiner Arbeit, dann würde ich entweder nach Deutschland fliegen oder irgendwo in die Welt ihn treffen, weil wir beide tauchen. Er arbeitet auch mit Fotos und Filmen unter Wasser. Und dann würden wir uns unter Wasser treffen. Das war nie langweilig.
Irgendwo auf der Welt unter Wasser.
Genau.
Wie haben Sie sich in der Zwischenzeit verständigt zwischen Ihren Treffen? Da in der Zeit ja vor WhatsApp und Skype, ne? Das ist schon eine Weile her.
Genau. Das war sehr interessant, weil damals, da war der Anfang von E-Mail, nicht jeder hat eine E-Mail-Adresse damals gehabt und der Ralf, er hat gar keine E-Mail damals. So, wir haben uns, er hat mich telefoniert, das war sehr teuer damals und er hat mir 1000 Faxes geschickt. Und das war, ich habe bis heute die Originale von den Faxes habe ich gefunden und behalten das.
Was war das Schwierigste da an dieser Liebe auf Distanz aus Ihrer Sicht?
Weil man kennt sich, wir haben uns nur getroffen, wenn wir Urlaub hatten, das war immer alles schön. Ne? Das hat mit Tauchen zu tun und dann da war das exciting, ne? Das war immer alles super, hat geklappt, alles geklappt. Aber man braucht Zeit zusammen, ne? Um die normalen Dinge zu erleben, zu wissen, ob das zusammenklappt oder nicht.
Weil Sie sind ja dann irgendwann nach Deutschland gezogen, haben sich darauf eingelassen. Ist Ihnen das dann schwergefallen, eben genau Ihre eigene Welt Rio aufzugeben und dieses Excitement und wirklich nach Deutschland zu ziehen, in einen kleinen Ort?
Ja, das war ein Riesenunterschied für mich. Wir haben etwas wie eine Test-Drive gemacht vorher, wo wir geheiratet haben. Ne? Ich könnte hier etwas 3 Monate bleiben, ne? Dann könnte ich diese jeden Tag live leben, ne? Erleben. Und ich komme aus Rio de Janeiro, so das ist eine Riesenstadt und wohne jetzt in Bergisch Gladbach. So, das ist ein großer Unterschied. Ne? Wenn man zum Strand gehen möchte, man fährt nach Holland.
Wie ist denn das heute? Könnten Sie sich noch mal vorstellen, solch eine Fernbeziehung für eine Weile zu führen, zum Beispiel aus beruflichen Gründen? Würden Sie das noch mal aushalten?
Ich denke nicht. Ich denke, sowas noch mal zu machen, nee. Ich bin auch älter geworden, ne, und ich könnte auch gar nicht eine andere Beziehung, außer mit dem Ralf zu erleben, weil wir passen so gut zusammen. Ne? Wir sind schon für 15 Jahre verheiratet und weil wir zusammenarbeiten, das erzählt doppelt, haben wir vor ein paar Tagen miteinander darüber gesprochen. Wir sind immer zusammen, ne? Und das klappt. Ne? Er ist hier im Büro und arbeitet, ich war da, mein anderer Tisch. Wenn wir unter Wasser sind, sind wir auch zusammen.
Also das heißt, Sie haben genug Trennung für Ihr Leben jetzt schon miteinander gehabt.
Ja, aha.
Vielen, vielen, ja?
Ja, das passt perfekt mit uns und ja, ich bin total zufrieden.
So klingen Sie auch. Vielen, vielen Dank, Andrea Kiefner, dass wir telefonieren konnten. Liebe auf Distanz, warum Paare nicht zusammenleben, dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren ganz besonders Ihre persönlichen Erlebnisse, Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen. Erzählen Sie uns ganz einfach und kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Der französische Schriftsteller Henri de Montalon hat schon im 19. Jahrhundert diese Vision gehabt. Die Ehe ist die Hölle bei gemeinsamen Schlafzimmern. Bei getrennten Schlafzimmern ist sie nur noch ein Fegefeuer. Ohne Zusammenwohnen wäre sie vielleicht das Paradies. Und damit willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Liebe auf Distanz. Warum Paare nicht zusammenleben? Nicola Materne besingt die Fernbeziehung so.
Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt. Aber du hast mich einfach schwach gemacht, hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt fliege, rolle, laufe ich, wenn es sein muss für eine Nacht. Was hab ich mir dabei gedacht? Verspätung, Shuttlebus und den Anschluss knapp verpasst. Langeweile, keine Zeit, so schnell wie möglich weggerast. Frieren, Schwitzen unter Strom und die Landschaft rascht vorbei. Auf der Erde, in der Luft, diese Enge lasst mich frei. Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt. Aber du hast mich einfach schwach gemacht, hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt fliege, rolle, laufe ich, wenn es sein muss für eine Nacht. Was hab ich mir dabei gedacht?
Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Haben Sie sich das zwischendurch auch schon mal gefragt, wenn Sie in einer Fernbeziehung stecken? Wenn ja, warum haben Sie es dann trotzdem gemacht? War es eine freie Entscheidung oder zwingen Sie Ihre Lebensumstände dazu? Und worauf kommt es an, damit das gelingen kann? Liebe auf Distanz, warum Paare nicht zusammenleben, dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Guido Zimmermann. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben auch in Fernbeziehung gelebt, richtig?
Das ist richtig, ja.
Wie lange?
Waren 14 Jahre gewesen und ja, das hatte sich halt ergeben aus einer Liebesbeziehung, die bei einer Motorradtour in USA gewesen ist. Und da haben wir uns halt kennengelernt und meine Frau wohnte halt in der Nähe von Karlsruhe und ich halt im Rheinland, in Langenfeld. Und dann war natürlich zunächst mal die Frage, ob so eine Beziehung überhaupt tragfähig ist über diese Distanz. Und dann haben wir es halt einfach gewagt und haben gesagt, okay, wir waren beide schon um die 40 und meine Frau hatte einen eigenen Betrieb und ich habe einen Job bei Bayer gehabt und keiner wollte das aufgeben und es war uns auch zu risikoreich, weil uns ja auch nicht klar war, ob das funktioniert über diese Distanz. Ja, und so haben wir uns fürs Reisen entschieden und ja, auf lange Sicht und jetzt rückblickend muss ich sagen, hat das eigentlich ganz gut funktioniert.
Waren Sie sich immer sicher, dass Sie das schaffen?
Am Anfang natürlich nicht. Am Anfang war ja unklar, ob das funktioniert und hat letztendlich gut funktioniert, weil, sagen wir mal, das mit dem Reisen durch die ganz, ganz gut hingehauen hat. Am Anfang sind wir Auto gefahren, haben gemerkt, das ist eine
ewige Strecke, ne? Das ist schon nervig jedes Wochenende.
300 Kilometer, die A61, oder wir haben es auch über die A3 probiert. Aber es war halt immer viel Verkehr, gerade natürlich auch am Wochenende. Und dann kam die Bahn zum Tragen. Am Anfang musste man immer noch die Rheinstrecke fahren, weil es die Schnellverbindung zwischen Frankfurt und Köln noch nicht gab. So waren 4 Stunden Zug zu fahren, aber später dann reduzierte sich das auf 3 Stunden, weil die Schnellstrecke dazwischen kam. Ja, und da war es eigentlich ganz erträglich. Im Zug sitzen, das, also für mich war es immer so nach der Arbeit, in Zug sitzen und dann ein paar Stunden Zeit zu haben, das war ganz schön. Also das war so runterkommen. Ich habe immer gesagt, das ist beim Fahren das Wohnzimmer. Ja? Habe auch andere Menschen kennengelernt, die eigentlich auch in einer ähnlichen Situation waren, die auch gefahren sind. Das waren dann Wochenendpendler gewesen. Also anders als bei uns. Wir haben immer gewechselt. Also jeder musste immer nur alle 14 Tage fahren. Ja, das heißt, ich bin ins Badische gefahren und meine Frau ist ins Rheinland gekommen und wir haben so die gegenseitigen, die Regionen kennengelernt.
Ja. Sie sind ja überall die Zeit nicht zusammengezogen. Was hat Ihnen so daran, also abgesehen natürlich von den beruflichen Implikationen, aber was hat Ihnen auch daran gefallen, getrennt zu leben und die Woche für sich zu haben?
Also in meinem Fall war es so, ich habe viel Musik gemacht und da konnte ich mich unter der Woche dann immer um meine musikalischen Triebe so kümmern und bin dann Musik machen gegangen in verschiedenen Gruppen. Und das Wochenende gehörte dann halt der Beziehung. Und bei ihr war es dann so ähnlich. Sie ist dann halt auch ihren Neigungen nachgegangen und das Wochenende gehörte uns dann.
Und dann sind Sie aber doch zusammengezogen, oder?
Ja, das hat sich dann ergeben. 2014 hatte ich die Möglichkeit, meinen Job dahingehend zu verändern, dass ich Homeoffice machen konnte. Und dann habe ich quasi, bin ich nach Baden gezogen und habe dann von dort aus gearbeitet und bin dann immer nur alle 14 Tage für 2 Tage ins Rheinland gekommen, um meine Kollegen mal zu sehen.
Was hat sich dadurch an Ihrer Beziehung verändert, durch das Zusammenziehen? Oder was hat sich an Ihrem Zusammenleben verändert? Was ist anders geworden?
Naja, der große Unterschied war, wir haben sonst unter der Woche miteinander telefoniert. Und das fiel ja jetzt flach, weil wir uns dann natürlich immer direkt gesehen haben. Also das Tolle war, wir haben immer gesagt, wir reden, glaube ich, mehr als andere Paare miteinander, weil wir im Grunde genommen jeden Abend miteinander telefoniert haben und uns erzählt haben, was jedem so über Tag passiert ist.
Und jetzt ist das nicht mehr so? Reden Sie jetzt weniger?
Ich denke schon, weil wenn man so nebeneinander den Tag verbringt, weil wir dann auch, meine Frau arbeitet auch im Haus und ich natürlich auch, und dann kriegt man ja mit, was der andere so treibt. Also da erzählt man sich dann eigentlich nur noch die Außergewöhnlichkeiten, die der andere nicht mitbekommen hat.
Ist das gut oder schlecht?
Das Schöne ist, liegt eigentlich eher so an einer anderen Stelle. Das hat weniger mit dem Reden zu tun, sondern man kann jetzt spontan abends mal sagen, ach guck mal, Wetter ist schön, wir gehen jetzt mal eine große Runde spazieren oder so. Und das war vorher halt eben nicht möglich. Da haben wir das dann so bedauert. Ah, heute ist so schönes Wetter, jetzt wäre ja eigentlich mal ganz schön, wenn.
Herr Wendel möchte unbedingt was dazu sagen.
Ja, das ist etwas Wunderbares, was die Fernbeziehung einfach sehr stark beschreibt. Mir klingt ein Satz einer Klientin von mir im Ohr, die gesagt hat, für uns ist es viel leichter, uns nah in der Ferne zu sein, als wenn wir uns wiedersehen, wieder nahe zu kommen. Weil man einfach sehr viel, wie wir es gerade gehört haben, investiert tatsächlich, um sich nahe zu kommen in der Ferne. Man muss sich austauschen und wir sind doch ein bisschen faul, sobald wir zusammen leben, nimmt man ja vieles wahr. Und so sehe ich die Fernbeziehung durchaus als Trainingslager für die Liebe. Man muss investieren, weil die Dinge, die Nachteile liegen so klar auf der Hand, dass eben die Kommunikation auf die Ferne stattfinden muss, dass die Geborgenheit sozusagen zumindest vor Ort nicht da ist, dass sehr viel Zeit und Geld auf der Strecke bleibt, wie wir es gerade gehört haben, dass zwei Welten immer wieder zueinander finden müssen und zwar Montag wieder getrennt mühsam sozusagen und dann wieder am Freitag zueinander finden müssen und dass ich mit dem anderen vor Ort nicht rechnen kann. Also deswegen, gerade wenn Fernbeziehungspaare dann dauerhaft zusammenziehen, das ist ja ein wichtiges Thema auch nochmal, wenn man plötzlich lernen muss, mit der intensiven Nähe auch klarzukommen, muss man sich bewusst sein, sich dann den Freiraum auch ein Stückchen zu belassen, den man sich vorher mühevoll abtrainieren wollte.
Herr Zimmermann, hält das die Liebe jung und frisch, sich immer wieder ja neu füreinander entscheiden zu müssen, oder war es manchmal auch ein bisschen anstrengend, dass man nicht einfach so nebeneinander herpuzzelt, ob es einem gut geht oder schlecht geht, der andere ist da? Wo würden Sie sagen?
Es kommt alles so ein bisschen vor, aber der Hauptaspekt ist, es hält die Liebe frisch. Das ist auf jeden Fall so, weil letztendlich, da gerade eben auch gesagt wurde, man muss sich halt immer auch so ein bisschen neu einstellen auf den anderen am Wochenende halt. Ne? Unter der Woche ist man allein und kann eigentlich tun und lassen, was man will, ohne dass bewertet wird. Und am Wochenende war es dann tut man halt auch mal Dinge, die vielleicht dann nicht so gut ankommen. Und das muss man dann halt eben einpegeln.
Das ist ein bisschen wie ein Doppelleben, ne?
Genau, das geht mit der Zeit natürlich immer besser. Und der entscheidende Punkt war bei uns natürlich auch, die Frage, wie wird es denn sein, wenn wir wirklich unter einem Dach jeden Tag miteinander zusammenleben? Klar ist, dass da sind auch gewisse Herausforderungen da. Ich bin jemand, der sehr spät ins Bett geht und meine Frau eher früher und so. Das sind dann so Dinge, wo man dann auch aufeinander sich einpegeln muss, ne? Und dann auch mal aushalten muss, dass der eine auch auf dem Sofa eingepennt ist und man das nicht so toll findet und so weiter und so fort.
Das also ganz solche Herausforderungen.
Wollte ich gerade sagen, ganz normale Leben. Ehe.
Genau. Ganz genau. Das, also diese Herausforderungen, die muss man dann auch meistern, klar. Ne? Am Wochenende reißt man sich ja dann schon eher zusammen und geht auf den anderen ein, weil ja dazwischen 5 Tage sind, wo man dann wieder so laufen kann, wie man möchte halt. Ne?
Guido Zimmermann, danke, dass wir telefonieren konnten. Ja, schönen Tag Ihnen noch.
Dass ich dabei sein durfte. Tschö.
Tschüss. Wir gehen direkt zu Klaus Winkler aus der Nähe von Osnabrück, ruft er uns an. Guten Morgen, Herr Winkler.
Guten Morgen, hier ist Winkler. Ich habe die Erfahrung nach 35 Ehejahren, meine Frau ist gestorben, wir haben 4 Kinder gehabt, die sind alle aus dem Haus und weit weg und ich habe nach kurzer Zeit, habe ich übers Internet eine Frau gefunden, die allerdings 400 Kilometer von hier weglebt und wir treffen uns möglichst, so war das ursprünglich ausgemacht, 8 Tage hier, 8 Tage dort und 8 Tage Pause. Mhm. Das hat sich verändert. Wir treffen uns jetzt längere Zeit manchmal und haben auch längere Zeit Pause. Was uns wichtig ist, wir machen miteinander Urlaub, auch lange Urlaub, 3-4 Wochen. Und das ist ganz schön und die Nähe hilft uns auch wieder für den Alltag. Aber jeder hat so seinen Bekannten und Kreis, der ihm ganz wichtig ist. Und diese Kreise kommen oder kamen bisher so nicht zusammen, sodass wir im Grunde die Einzigen sind, die sich dann treffen. Die Verwandten von ihr und von mir, wir treffen uns und das ist ganz schön. Ja. Aber es ist halt für uns wichtig, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wieder eng zusammenzuleben. Meiner Partnerin geht es etwas anders. Die möchte natürlich, dass ich gerne dorthin ziehe, was ich so nicht mehr vorstellen kann, weil ich halt hier viele Bekannte habe, auch vom Beruf her notwendige Freunde, Bekannte. Und von daher geht das nicht.
So ist das ein Kompromiss für Sie beide dann, ne, Herr Wendel?
Ja, ich habe höchsten Respekt für Ihre Lebensform, Herr Winkler. Und wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich erlebe das bei vielen Klienten, wenn ein Partner, eine Partnerin verstirbt oder wenn man sich trennt, dass man einfach nicht mehr bereit ist, auch sein soziales Umfeld, seine Wohnumgebung, seine Räumlichkeiten aufzugeben. Gibt ja den alten Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das ist gar nicht abschätzig gemeint, sondern das ist einfach nicht so leicht. Und trotzdem klingt bei Ihrer Schilderung eben auch schon etwas von der Herausforderung mit, wenn ein Partner sich das auf Dauer wünscht und je älter man wird, und das erlebe ich eben auch sehr stark und häufig, entsteht halt zunehmend diese Sehnsucht, doch mehr Nähe zu haben, zumal man einfach berücksichtigen muss, Fernbeziehung bedeutet Reisestrapaze. Und das Alter ist gar nicht unbedingt das Entscheidende. Es wird einfach immer anstrengender, es wird seltener, es kostet Geld. Und deswegen in dem Moment, wo ein Partner, eine Partnerin sich mehr Nähe wünscht, wird eine Entscheidung einfach anstehen. Oder man macht so lange, wie es eben geht. Ansonsten ist da überhaupt nichts dagegen einzusprechen und oder einzuwenden. Und gerade der schöne Kompromiss, den sie zumindest einige Zeit leben konnten, 8 Tage zusammen, 8 Tage dort, dann lernt man beide auch kennen. Und auch die Freiheit sozusagen dann 8 Tage getrennt zu leben, ist grundsätzlich mal eine wunderbare Konstellation, aber auf Dauer sehe ich da eine Entscheidung herbeiführen, für die ich Ihnen alles Gute wünsche und die das ganz normale Leben eben auch mit sich bringt, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Fernbeziehung ist so wie die Nahbeziehung auch. Es braucht eine Entscheidung füreinander und beide müssen es wollen.
Herr Winkler, ich würde gerne einmal kurz eine Mail vorlesen von Katrin Najasek. Sie schreibt, lebe derzeit mit meiner Freundin seit 10 Monaten in einer Fernbeziehung Berlin-St. Louis. Wir sehen uns alle 3 Wochen für circa eine Woche. Meiner Ansicht nach ist eine der größten Schwierigkeiten, ein gemeinsames Leben zu entwickeln. Kann auch ein gemeinsames Leben entstehen und wie wird der Partner in Lebensentscheidungen mit einbezogen und mitgedacht. Ich habe das gerade auch so verstanden, dass das eine schwierige Sache ist, eben nicht ein Parallelleben zu haben, das immer wieder unterbrochen wird. Dann.
Also Fernbeziehungspaare erleben das eben sehr häufig, dass sie zwei getrennte Welten leben und leben und dann das wieder ein gemeinsames, bei jedem Wiedersehen neu werden muss. Wir sprechen übrigens von einer Faustregel, dass es bei der Wochenendbeziehung ungefähr halb so lang dauert, bis man sich wieder einpendelt. Also sprich, so zwei Tage braucht man umeinander. Das ist ein bisschen idealisiert, und aber viele Wochenendbeziehungspaare kennen das. Am Sonntag sagt man dann zueinander, jetzt wäre überhaupt erst Zeit füreinander im Grunde genommen.
Ist es deswegen besser quasi oder ist es deswegen leichter, vielleicht eine Beziehung mit größerem Abstand, wie unsere transatlantische Beziehung, die wir gerade hatten, zu haben, wo man dann auch längere Zeit zusammen ist, weil man nicht immer dieses On und Off hat, oder ist das wieder, wirkt das andere?
Wir haben dann in der Forschung ein schönes Bild mit den Soldaten beispielsweise, die beides leben müssen, Wochenendbeziehungen und Auslandseinsätze und lange Trennungen, jetzt unabhängig von der physischen Belastung. Aber tatsächlich ist so ein Projekt, hängt davon ab, wie lange geht's. Also gibt's eine zeitliche Befristung. Wenn ich das für, wenn es auch 2 oder 3 Jahre sind unter Umständen und es mir leisten kann, dass ich mich ab und an sehen kann, sodass beide damit leben können, dann ist die Wochenendbeziehung oftmals sogar zermürbender. Also viele empfinden das dann als belastender. Ein Projekt kann ich abstecken und muss eben absehbar sein. Wohingegen gerade interkulturell, wenn das über Kontinente hinweg geht, dann braucht es die Perspektive, dann wird es ganz selten. Ich habe solche Paare, die das tatsächlich lebenslang führen, dass man sich nur einmal im Jahr sehen kann. Da bin ich immer wieder erstaunt und baff, dass das funktioniert, wenn das über 20 Jahre geht. Aber es braucht die Perspektive, es muss ein Ende absehbar sein. In aller Regel, je älter ich werde, desto eher entsteht die Sehnsucht, ich möchte dich da haben.
Sie begleiten ja diese Paare im Auftrag der Bundeswehr, bei denen ein Partner im internationalen Einsatz ist. Das ist jetzt nochmal eine andere Situation, ähnlich wie wenn man als Ärzte international unterwegs ist oder in der Nothilfe, in der Entwicklungszusammenarbeit, wenn bisweilen eher die Erfahrungen sehr eindrücklich bis traumatisch sind und ein ganz anderer Mensch zurückkommt mit komplett anderen prägenden Erlebnissen, die sich mit so einem normalen Alltag vielleicht nur schwer übereinbringen lassen.
Gut, Sie sprechen natürlich den Extremfall an, Traumatisierung, da muss man jetzt ein bisschen
oder
vorsichtig sein.
Nur etwas zu erleben, was sich mit einem normalen Alltag in Köln, Bonn irgendwie gar nicht zusammenbringt.
Also dieses Forschungsprojekt wird nicht von ungefähr von den Kirchen sehr stark finanziert, oder mein Kooperationsprojekt ist die katholische Militärseelsorge, die da große Investitionen tätigt, einfach um Paare auch stabil zu halten. Aber man kann das sehr weit fassen. Zum einen leben diese Paare Distanzbeziehungen mit ihren Kindern, mit ihren Partnerinnen und Partnern. Zum anderen erleben sie außergewöhnliche Dinge, die wieder integriert werden müssen in den Alltag zu Hause. Und jetzt sprechen wir nicht von den ganz extremen Dingen mit Waffeneinsatz, aber die Ereignisse, die man dort, also viele NGOs, die auch im Ausland arbeiten, oder Ärzte ohne Grenzen, Menschen, die unter besonderen Berücksichtigung von oder besondere Ereignisse begleiten und tätigen, die kommen nach Hause und müssen in der Beziehung sozusagen wieder eins werden können. Übrigens, auch wenn das seltsam anklingen mag, selbst unsere Studierenden, die hohen Berufungsbelastungen ausgesetzt sind, auch die haben außergewöhnliche Lebenssituationen und müssen dann wieder eins werden. Und das ist eine ganz große Herausforderung, dass man eine gemeinsame Plattform entwickelt, auf der wir zukunftsfähig wieder weitermachen können. Also ich möchte davor warnen, dass Bundeswehreinsätze sozusagen per se traumatisierend werden. Sehr wohl gibt es diese Ereignisse und sehr wohl gibt es ganz hohe Belastungen, auch mit hohem physischem Einsatz für Körper, Geist und Seele. Aber davon unabhängig ist es einfach eine ganz besondere Herausforderung, die zu Hause, mit der ich zu Hause weiterleben muss. Und nicht von ungefähr, ich glaube, das kennen sehr, sehr viele, gibt es dann einen Satz, das kann man ganz schlecht schildern, das muss man erlebt haben, der für die Daheimgebliebenen dann schwierig ist. Und da gibt es eine Faustregel, der wichtigste Player für diese Beziehung ist die Zeit. Diejenigen, die zu Hause sozusagen den Rückkehrer erwarten, die müssen das Tor aufmachen, die müssen dem Zeit lassen oder ihr Zeit lassen, um zu verarbeiten und wieder anzukommen. Und diejenigen, die nach Hause kommen, die Männer und Frauen, die können nicht reinplatzen und sagen, so, da bin ich wieder. Wer also nach 6 Monaten Einsatz, sei es für die Bundeswehr oder für etwas anderes, nach Hause kommt und glaubt, er kann da weitermachen oder sie, wo er gegangen ist, dann wird er in Schwierigkeiten geraten. Aber davor möchte ich warnen, dass das soll nicht Angst machen, sondern hohen Respekt füreinander Kinder mitbringen, dann ist es sehr gut möglich, eine erfüllende Partnerschaft sich auch weiterzuentwickeln und Großartiges miteinander zu entwickeln.
Ich würde gerne noch einige Hörer zitieren, denn Sie haben sehr viel gemailt und geschrieben. Sabine hat uns geschrieben zu ihrer gescheiterten Fernbeziehung. Fernbeziehung ist wie zwei verschiedene Gärten, die durch eine schmale Brücke miteinander verbunden ist. Wir waren beide Anfang 30, ehrgeizig, ehrlich gewillt, unser Leben miteinander zu teilen. Im Alter ist ein berufliches Vorankommen oft an Ortswechsel gebunden. Wir waren bereits seit 8 Jahren befreundet und dachten, dass 8 Jahre ein solides Kissen wären, dass eine räumliche Trennung uns nichts anhaben konnte. Und wir konnten aber am Ende der 4-jährigen Wochenendbeziehung trotz erneuten gemeinsamen Wohnens nicht wieder zusammenfinden, haben uns nach 1 Jahr getrennt. Sie schreibt, für sie waren folgende Dinge in der Fernbeziehung ausschlaggebend fürs Scheitern. Das schmerzliche Gefühl, dass es nie komplett ist. An einem Ort ist der eigene Lebensraum mit Dingen wie Möbeln, Kollegen, Freunden, Alltag. Aber der Partner fehlt. Am anderen ist der Partner, aber der eigene persönliche Raum fehlt. Egal wo man ist, man vermisst etwas. Dann schreibt sie, Vertrauen war schwierig. Ist der andere mir treu? Gefallen ihm andere Menschen mehr? Sie schreibt, der Körper hungert, körperliche Nähe, Sex, Umarmung, Schmusen, Hand in Hand gehen. Da hilft es auch nicht täglich zu telefonieren oder ein gebrauchtes Kleidungsstück des Partners mitzunehmen. Und dann noch 2 Dinge fand ich auch spannend. Erfolgsdruck im engen Zeitfenster. Die Zweisamkeit hat eine kurze Spanne im Vergleich zur einzeln gelebten Zeit. Im festen Zeitrahmen muss alles Intime und Wichtige passieren, egal ob man emotional schlechten Tag hat oder sich euphorisch verliebt fühlt. Und in der kurzen Zeit muss das dann auch beim Partner passen, sonst ist Enttäuschung vorprogrammiert. Und das Letzte noch, Konfliktvermeidung. Wer will schon ein kostbares Wochenende mit Streit verbringen? So besteht die große Gefahr, dass wirkliche Probleme nicht angesprochen und ausgelebt werden. Sie schreibt, im Nachhinein denke ich, dass eine Beziehung auf Distanz immer etwas von einer Prüfung hat, die man bestehen kann oder eben auch nicht. Dann vielleicht noch Anja hat geschrieben, eine Fernbeziehung ist nur gut, wenn die Belastungen gleichmäßig verteilt sind, wenn einer das Kind betreut, also quasi als Alleinerziehende lebt, der andere alle Freiheiten hat, dann kracht es ordentlich. Andrea Weiß schreibt, ich hatte mit meinem Partner 5 Jahre lang eine Fernbeziehung zwischen Hamburg und Bodensee. Es war aufregend, schön, frustrierend, spannend, traurig, alles zusammen. Dann wurde ich schwanger und wir zogen zusammen. Und Mirko König schreibt, wir leben seit 24 Jahren in einer Fernbeziehung in Berlin und Jena sind glücklich damit. Im letzten Jahr haben wir sogar geheiratet. Letzte Frage, kurz vor Sendeschluss, Herr Wendel, mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Was sind die 3 wichtigsten Punkte für das Gelingen einer Fernbeziehung?
Beide müssen es wollen. Das ist eigentlich die allerwichtigste Voraussetzung. Beide müssen es wollen. Wenn einer es sich so dauerhaft nicht vorstellen kann, wird es nicht funktionieren. Beide müssen investieren und den anderen wissen lassen, was geht in mir ab. Beide müssen sich Raum lassen, sich immer wieder aneinander zu gewöhnen und den anderen auch gehen lassen. Und ein einziges Thema, das zu kurz ist, das Thema Kinder muss man berücksichtigen. Die brauchen ihren eigenen Raum, die brauchen ihren Bezugspartner. Und ich möchte allen Fernbeziehungspaaren zurufen, auch Nahbeziehungspaare streiten übrigens, vielleicht nur nicht an so abschätzbaren Zeiten. Das könnte euch doch schon wieder eine Chance sein. Fangen Sie miteinander jedes Mal an, dann ist die Chance ganz groß.
Liebe auf Distanz, warum Paare nicht zusammenleben. Ich bedanke mich herzlich bei Dr. Peter Wendel, Diplom-Theologe, Therapeut, Projektleiter an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für die vielen Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich mein Kollege Andreas Stopp mit der Frage beschäftigen. Die Suche nach dem Kick wird Freizeitsport immer extremer. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich verabschiede mich von Ihnen. Daniela Wiesler wünscht einen schönen, entspannten Tag.